ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Es ist das Jahr der traurigen Rekorde. Das Coronavirus lässt überall auf der Welt Zahlen nach oben schnellen. Immer mehr Infizierte, immer mehr Tote. Weltweit sind jetzt bereits mehr als 1 Million Menschen durch das Virus gestorben. Das zeigen die neuesten Zahlen der US-amerikanischen Johns Hopkins Universität. Auch in Deutschland wächst die Sorge und so werden die Corona-Regeln wieder verschärft. Dazu kommen wir gleich noch. Es ist eine Herausforderung, dieses Covid-19. Viele haben die Krankheit bereits hinter sich, aber manche damit noch längst nicht überwunden, zeigt die Geschichte einer jungen Frau, die Monika König getroffen hat.
Ein halbes Jahr ist vergangen, seit Luisa an Covid-19 erkrankte. Noch immer kämpft die 22-Jährige mit den Folgen. Vor allem das Stehen, das Laufen und das Gleichgewicht machen ihr Probleme. Sie ist schwach, muss immer wieder Pausen machen, sich hinlegen.
Wenn es um mich selbst geht, ist das schon sehr, sehr schwierig. Also auch einfach zu akzeptieren, dass alles so lange dauert. Und ich habe wirklich gedacht, ich komme aus dem Krankenhaus und stehe aus dem Bett wieder auf und bin wie vorher. Aber das war leider nicht der Fall.
Die Krankheit hat Spuren im ganzen Körper hinterlassen. Bei fast allen Bewegungen ist Luisa auf Unterstützung angewiesen. Im März 2020 hatte Luisa sich in Sevilla angesteckt, wird dort ins Krankenhaus eingeliefert, ruft ihre Mutter an.
Ich wusste genau, da stimmt was nicht. Und dann kam eben diese Hiobsbotschaft über Instagram vom Freund, Luisa liegt im Krankenhaus. Ja, und dann kam, aber sie liegt im Koma. Aber, ne, sie kriegt kaum noch Luft und kritisch. Und ich weiß, es halte alles nur noch an mir. Ich habe es überhaupt nicht mehr verstanden und war ab da wirklich fertig.
6 Wochen lang muss Luisas Mutter von Deutschland aus Entscheidungen über das Leben ihrer Tochter fällen, ohne je mit ihr zu sprechen oder sie sehen zu können. Zuletzt sehen sie sich Anfang Januar. Luisa ist eine energiegeladene junge Frau. In Spanien lernt sie ihren Freund kennen. Mit seiner Hilfe und ihrer Mutter schafft Luisa es und wird nach 5 Wochen entlassen. Das ganze Krankenhaus ist auf den Beinen. Weit weg von zu Hause sind diese Menschen hier zu Luisas Familie geworden, haben mit ihr gekämpft, gebetet, am Ende gewonnen.
Es war einfach einer der emotionalsten Momente meines Lebens. Und einfach auch dieses Glücksgefühl, das Licht wieder zu sehen, die Sonne zu sehen und diese ganzen Menschen, die einfach für mich da gewesen sind und die mich alle so gut kannten und die kamen von allen Stationen, kamen alle dahin. Ich dachte mir, habt ihr keine Patienten?
Zurück in Deutschland muss Luisas Mutter erleben, dass ihre Tochter nicht mehr die Alte ist.
Ich wusste, ich habe nicht mehr meine Lou wie früher vor mir, sondern wirklich ein Häufchen Elend, was mir dann nach Haus geflogen wurde. Der ganze Kopf war wund vom Liegen von den 6 Wochen. Die Haare waren ab, die waren nur noch Haut und Knochen, da war nichts mehr.
Luisa hatte eine Vorerkrankung, Asthma, war aber immer sportlich, hat ein ganz normales Leben geführt.
Es gibt viele Asthmatiker unter den jungen Menschen. Ich glaube, 15% der jungen Menschen haben Asthma, 15 oder 18%. Das heißt, es ist eine ganze Reihe an jungen Menschen, die damit schon ein erhebliches Risiko für sich und ihre Gesundheit eingehen.
Ein Risiko, wenn sie die Hygieneregeln ignorieren.
Ich möchte keine Angst verbreiten. Ich möchte einfach, dass die Menschen mit Respekt der Krankheit begegnen und auch die Menschen sich gegenseitig, also auch wenn jemand denkt, okay, ich bin vielleicht gesund, ich habe keine Vorerkrankung, dann sollte er trotzdem für die anderen Menschen diese ganzen Vorkehrungen auch befolgen.
Um Menschenleben nicht unnötig zu gefährden. Luisa weiß bis heute nicht, wo genau sie sich angesteckt hat.
Ja, wer war es, der einem das Virus weitergab? Und wen hat es noch alles erwischt? Genau diese Fragen lassen sich oft nur schwer beantworten. Vor allem auf privaten Feiern geht Corona derzeit um. Und eine Kontrolle darüber, wer dabei mit wem den Tisch teilte, die gibt es kaum. Das soll sich jetzt ändern. Bund und Länder haben sich heute auf neue, strengere Regeln geeinigt. Danach dürfen auch weniger Menschen öffentlich feiern. Über neue Maßnahmen und die schwierige Umsetzung. Marie von Mallinckrodt.
Eine Drive-in-Teststation in Bielefeld.
600 Menschen ließen sich heute hier testen. Nach dem Anstieg der Corona-Fallzahlen infolge einer Familienfeier herrscht gewissermaßen Ausnahmezustand. Fast 1000 Menschen in Quarantäne. Die Infektionszahlen steigen in einigen Regionen Deutschlands an. Manche Bundesländer sind stärker betroffen, Bayern und NRW etwa, als andere. Die Corona-Konferenz startete mit unterschiedlichen Ausgangspositionen. Heraus kamen zumindest ein paar Mindeststandards.
Wir wollen regional, spezifisch, zielgenau agieren und nicht wieder sozusagen einen Shutdown für das gesamte Land machen. Das muss unbedingt verhindert werden.
Unser vorrangiges Ziel muss es sein, dass das öffentliche Leben nicht noch einmal zum Erliegen kommt.
Für Gegenmaßnahmen gilt ein mehrstufiges System, zum Beispiel bei privaten Feiern. Gibt es mehr als 35 Neuinfektionen in 7 Tagen pro 100.000 Einwohnern, dann dürfen in öffentlichen Räumen maximal 50 Personen feiern. Für private Räume lautet die dringende Empfehlung maximal 25. Die nächste Stufe, mehr als 50 Neuinfektionen, in öffentlichen Räumen dann maximal 25 Personen, in privaten Empfehlung maximal 10.
Und der Mechanismus ist immer der gleiche. Man kann Folgendes sagen. Bei jeder Steigerung gilt der Grundsatz, mehr Maske, weniger Alkohol und kleinere Feiern.
Das Eintragen in Listen zur Kontaktverfolgung ist bei einem Restaurantbesuch etwa schon häufig Alltag. Wer hier falsche Angaben macht, dem soll ein Mindestbußgeld von 50 Euro drohen. Doch schon hier scheiden sich die Geister. Sachsen-Anhalt hat solche Listen schon wieder abgeschafft. Sie hätten keinen Nutzen. Außerdem
muss man nicht eigentlich eine gesetzliche Regelung im Infektionsschutzgesetz haben, um solche Daten zu erheben und uns auch zu nutzen?
Da scheint es viele offene Fragen zu geben, insbesondere für die Gastwirte. Verwirrung nach der Pressekonferenz, was nun genau wie gelten soll. Sollen etwa die Wirte Personalausweise verlangen?
Plausibilitätsprüfungen durchführen, das ist das eine. Das gelingt in den klaren Fällen, wenn Angela Merkel da eingetragen wird oder Donald Trump. Aber es gelingt natürlich nicht, wenn dort Willy Schmidt steht, der eigentlich Anton Müller heißt. So, und für diese Sachverhalte kann ich nicht den Gastronomen verantwortlich machen.
Detailfragen sind dann eben doch wichtig. Jetzt, da das Leben sich mehr von draußen nach drinnen verlagert, ist vermutlich die wichtigste Botschaft heute, jeder muss seinen Beitrag leisten, damit die Infektionszahlen nicht weiter stark ansteigen.
Und ich habe am Abend mit dem regierenden Bürgermeister von Berlin gesprochen, Michael Müller, der heute die neuen Corona-Regeln mitentschieden hat. Guten Abend, Herr Müller.
Schönen guten Abend.
Kanzlerin Merkel wird zitiert mit dem Satz, es muss in Berlin was passieren. Hat sie ihn heute in der Runde die Leviten gelesen?
Nein, wir haben ja auch in den letzten Tagen mehrfach miteinander telefoniert und sie macht sich natürlich Sorgen über die Großstädte insgesamt. Im Großstädtevergleich sind wir eher in der unteren Hälfte, was die Infektionsdynamik anbelangt. Aber richtig ist, alle gucken nach Berlin und die Zahlen gehen auch bei uns nach oben. Und insofern war gut, dass wir auch aufgrund unserer eigenen Corona-Ampel doch heute auch wieder im Senat etliche Maßnahmen beschließen konnten.
Auf die kommen wir gleich noch. Aber nochmal zu heute, zu der Runde. Es wird ja heute vermittelt, auch von Bayerns Ministerpräsident Söder, es gebe viel Einigkeit. Als wie einig empfinden Sie denn die Länderchefinnen und Chefs?
Ja, es gibt viel Einigkeit und das seit Monaten. Und in den grundsätzlichen Fragen gehen wir gemeinsam vor. Wir haben auch den gleichen Rhythmus, wann wir was beschließen. Aber natürlich nimmt man auf auch regionale Besonderheiten Rücksicht. Und wir haben tatsächlich ja zum Glück Bundesländer, die sehr, sehr niedrige Infektionszahlen haben. Und dass die auch an ihrer Situation angepasst eben sagen, wir wollen manches nicht übernehmen, was in den Großstädten oder in Flächenländern eine Rolle spielt, wo wir hohe Zahlen haben. Das kann ich auch verstehen. Aber wir sind schon in den wesentlichen Fragen sehr nah beieinander. Und vor allen Dingen waren wir uns sehr einig, dass wir eben überhaupt keinen Grund zur Sorglosigkeit haben. Wir haben immer noch kein Medikament. Wir haben keinen Impfstoff. Mhm. Wir haben die Wintermonate vor uns. Und wir müssen jetzt weiter gemeinsam, bundesweit, sehr besonnen vorgehen.
Es ist doch aber schwer durchzublicken für den normalen Bürger. Viele Maßnahmen, klein, klein. Wie darf ich hier zu Hause feiern? Wie draußen? Wer zahlt jetzt wo? Wie viel Bußgeld? Da gab es heute auch vom Sprecher Seibert noch mal die Korrektur, dass das doch tatsächlich die Gäste zahlen müssen, wenn sie sagen, ich bin Donald Duck in der Kontaktliste. Wäre es nicht richtiger zu sagen, die Zahlen steigen? Wir müssen jetzt grundsätzlich wieder Kontakte einschränken.
Genau das haben wir getan. Erstmal muss man sagen, 70-80% der Bevölkerung trägt sehr unterstützend ja unseren politischen Weg mit. Und deswegen waren wir auch so erfolgreich in den vergangenen Monaten, weil wir dieses Einverständnis auch hatten und nach wie vor haben. Und im Grundsatz haben wir genau das beschlossen, was Sie angesprochen haben. Die Kontaktmöglichkeiten werden eingeschränkt. Bundesweit werden sie eingeschränkt. Und wie gesagt, auf regionale Besonderheiten wird dann auch Rücksicht genommen. Aber wir haben jetzt eben bei den privaten Feiern, wo wir erhebliche Infektionsdynamik eben sehen, haben wir deutlich wieder reduziert, ganz besonders auch in Berlin, aber auch in den anderen Bundesländern.
Für zu Hause gelten aber nur Empfehlungen. Wäre es nicht richtiger, insgesamt zu sagen, wir müssen die Kontakte beschränken, oder kommt das dann erst in 4 Wochen und wir sind zu spät dran?
Nein, wir haben Kontakte bei privaten Feiern in öffentlichen Räumen beschränkt. Wir haben sie auch für die privaten Wohnungen beschränkt, aber da natürlich auch als Empfehlung, weil da Politik auch an Grenzen stößt. In den privaten Räumen, in den Wohnungen ist auch Eigenverantwortung gefragt. Und nochmal, es ist sehr gut zu sehen, dass diese Eigenverantwortung ja auch wirklich gelebt wird, dass so viele Menschen den Weg unterstützen. Deswegen, wegen der präventiven Maßnahmen und des Einverständnisses der Bevölkerung, haben wir ja diese geringen Zahlen im weltweiten Vergleich. Und genau da setzen wir an und setzen wieder auf Eigenverantwortung und Vernunft. Wir bilden einen Rahmen, den wir bundesweit verabreden. Und wir wissen, dass mit diesen Verabredungen, die wir haben, sich auch sehr viele Menschen daran orientieren.
Bei jungen Leuten, die gerne Party machen, scheint das aber ein Problem zu sein. Warum schaffen Sie es nicht gerade eben in einer Hauptstadt, in so einer wichtigen Metropole, das auch mit Kontrollen in den Griff zu bekommen?
Die Kontrollen müssen und werden verstärkt werden. Aber man muss natürlich da auch sehen, wir haben in einer 4-Millionen-Stadt Berlin haben wir mindestens 60-70 Orte, wo sich gerne Jugendliche treffen und gerne versammeln. Wir gucken genauer hin. Der Innensenator hat das mit der Polizei auch am vergangenen Wochenende getan. Wir tun das mit den Ordnungsämtern. Und ich will das auch nicht ausschließen, dass es für solche Situationen vielleicht in den nächsten Schritten, in den nächsten Monaten auch noch andere Verabredungen geben muss. Auch härtere Maßnahmen, die ja auch in Hamburg und in München zum Beispiel diskutiert oder auch schon umgesetzt werden. Aber gemessen an den Zahlen, die wir in Berlin haben und den Maßnahmen, die wir ja auch schon umsetzen, hielten wir es für sachgerecht, erstmal auch vor allen Dingen für den privaten Bereich diese Regelung zu treffen und dann natürlich aber auch auf den öffentlichen Plätzen genauer hinzugucken.
Danke, Michael Müller in Berlin.
Ich danke Ihnen.
Regional, national oder doch vielen egal, zu den neuen Anti-Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern die Meinung von Birgitta Weber vom Südwestrundfunk.
Der Mensch ist ein wundersames Wesen. Nun erleben wir seit Monaten eine Pandemie und doch gelingt es uns, diese immer wieder zu verdrängen. Wir umarmen Freunde, wir quetschen uns in Flieger, wir laufen ohne Maske durchs Lokal. Alltägliche Verdrängungsmechanismen, nicht schön, aber menschlich. Doch viele von uns sind hin- und hergerissen, übernehmen gleichzeitig auch Verantwortung, tragen Masken, halten Abstand, lüften. Meistens zumindest. Weil wir im tiefsten Innern wissen, dass wir nicht nur verdrängen können, dass wir uns, unsere Familie, unsere Freunde schützen müssen. Denn leider ist das Virus hoch ansteckend und was es anrichten kann, das haben wir eben im Beitrag gesehen. Trotzdem gibt es Mitmenschen, die nur verdrängen, die Party feiern und auch damit für steigende Infektionszahlen sorgen. Das ist die Lage in Deutschland. Ich meine, in dieser Situation brauchen wir ein starkes Signal, ein imaginäres Stoppschild. Und das haben die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten heute geliefert. Klare Regeln, klare Botschaften, bundesweit. Kein Lockdown. Schule und Kita sollen geöffnet bleiben. Strafen bei falschen Angaben im Restaurant. Bei öffentlichen Feiern je nach Infektionslage eine Begrenzung von Teilnehmern. Klar, manches ist weich formuliert. Für private Feiern gibt es nur Empfehlungen. Und wie reagiert wird, das wird vor Ort entschieden. Und doch zeigen die Maßnahmen, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Wir müssen alle Verantwortung übernehmen, ob in Sachsen, in Bayern oder in Rheinland-Pfalz. Drücken wir uns die Daumen, dass das gelingt, damit Platz bleibt für die kleinen Verdrängungsmechanismen.
Die Meinung von Birgitta Weber. Irgendwann in den 60er Jahren ging das los. In West-Berlin. Die Mauer war gebaut und der bundesrepublikanische Teil der Stadt entwickelte sich zu einem Sonderling. Mit allerlei Spleenigkeit, ein wenig Extravaganz und ganz viel Szene. Politisierte Studentenbewegung, Wehrdienstflüchtlinge und ebenso viele echte wie Pseudokreative aller Art. Sie alle bildeten einen einzigartigen Schmelztiegel, umgeben von 100% DDR. Mittendrin also. Und es sind nicht wenige, die diesen Zeiten 30 Jahre nach dem Mauerfall durchaus nachtrauern. Selbst dann, so hat Griet von Petersdorf erfahren, wenn sie die Berliner Szenenzeiten gar nicht erlebt haben.
West-Berlin? Ja, da gab es mal sowas, wissen die Schülerinnen, schon länger her, aber ja, spannend.
Ich mag zum Beispiel auch also total viele alte Storys von meinem Vater aus West-Berlin, vom Kudamm und so die Zeit war, glaube ich, auch voll interessant.
Sich vorzustellen, dass es eben geteilt war, dass Ost- und West-Berlin eben nicht einfach vereint war, dass man nicht einfach mal rüberfahren konnte, ist irgendwie schockierend, aber...
Das wirkt so surreal, finde ich. Ja.
West-Berlin, eine absurde Stadtinsel, eine Halbstadt, ein eingemauertes Politbiotop. Was ist wohl geblieben vom alten West-Berlin? Ich bin erst nach der Wende hierher gezogen und frage Joachim Schimanski. Für ihn ist dieses Denkmal das Symbol schlechthin für die Rettung von West-Berlin. Eine Erinnerung an damals, als die Alliierten West-Berlin aus der Luft mit Lebensmitteln versorgten, während der Blockade. Schimanski findet, etwas mehr Dankbarkeit wäre angebracht.
Die jährlichen Zeremonien, die hier stattfinden, sind meiner Meinung nach nur noch Pflichtveranstaltungen. Da steckt kein Herz mehr hinter. Wie also zu Zeiten, als Willy Brandt Bürgermeister war.
Er ist nicht zufrieden, dass der Flughafen Tempelhof verschwunden ist und bald auch Tegel. Die innovativen Nachnutzungspläne überzeugen ihn überhaupt nicht.
Ist das denn für Sie dann nicht mehr West-Berlin? Was ist denn das für Sie dann?
Das ist für mich ein Albtraum.
Bald fliegt er nichts mehr nach Tegel. Er hat das Gefühl, ein Stück Heimat zu verlieren.
Ich fühle mich als aussterbende Gattung, denn richtige West-Berliner sterben langsam aus.
Eine echte West-Berliner Institution, das Kripps-Theater. Und sein berühmtes Musical Linie 1 kenne ich gut. Toll, mal die Kostüme in der Hand zu halten. Linie 1, so bunt, so spannungsreich wie West-Berlin.
Berlin, du einzige Stadt auf der Welt, wo in allen Richtungen Osten ist.
In Linie 1 geht es rund. Drogenszene, arm und reich, linke und stockkonservative West-Berliner Witwen, alles dabei.
Wir haben den Zusammenbruch überlebt. Ja. Die Blockade, die Mauer, die Apo, die Hausbesetzer.
Volker Ludwig, Ex-Grips-Chef und Schöpfer von Linie 1, ist ein Linker geblieben. Er erinnert sich, alles war extremer hier, West-Berlin wie ein politisches Brennglas.
Deswegen gab es eine ganz, ganz starke antikommunistische Front oder auch eine rechte Front und eine besonders starke Alternative. Und das knallte eben da aufeinander und da ging es eben los. Deswegen war das so spannend.
Und jetzt ist sein West-Berliner Gefühl zu einem Gesamt-Berliner Gefühl geworden.
Ich fühle immer noch, dass es was ganz anderes ist. Ich fühle mich immer so, wie ich hier nach Berlin reinkomme. Geht's mir wieder gut.
Der Garten der Familie Kitzerow in Zehlendorf. Und das war dieser Garten zu Mauerzeiten. Beton statt Grün. West-Berliner sein hieß auch beschützt sein, so abwegig es auch klingt.
Es war keine Straße so gut bewacht wie unsere. Hinten fuhren die Fobotrabis Streife, vorne fuhren die Amerikaner mit ihren Jeeps Streife und dazwischen waren wir, ja. Also meine Eltern haben sich nie Gedanken machen müssen über Einbruchschutz. Das Thema gab es nicht.
Mit der Mauer verschwand auch die West-Berliner Identität zumindest fast.
Natürlich so ein bisschen was steckt natürlich noch drin. Also ich mache das mal am Fußballfest. Ja. Ich werde sicherlich in diesem Leben nie ein Fan des FC Union werden, sondern ich werde immer ein Hertha-Fan sein.
Die westliche City bemüht sich um den alten Glanz, aber so etwas wie West-Berlin, das wird es so nicht mehr geben.
5 Wochen noch, dann wird in den USA entschieden, ob im Weißen Haus neue Töne angeschlagen werden. Unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten sind deswegen gerade viel unterwegs im Land und haben diesmal für uns Auge und Ohr auf den Bundesstaat Louisiana gerichtet. Auch dort klingt der Wahlkampf nun langsam rauer, je näher der Tag rückt, an dem ein neuer oder eben der alte Präsident gewählt wird. Viel ist jetzt von Stimmungen die Rede, bei denen, die ihre Stimme nicht nur erheben, sondern auch abgeben können. Jan-Philipp Burgert hat denen zugehört, die oft das Gefühl haben, auf taube Ohren zu stoßen. Den schwarzen Menschen in der Stadt in den Südstaaten, die wie kaum eine zweite für den Sound Amerikas steht.
New Orleans, die Stadt, die Amerika The Big Easy nennt, sucht wieder nach ihrer Leichtigkeit. Viele Bands treten nur noch auf der Straße auf. Denn Dutzende Musikclubs haben den Corona-Lockdown nicht überlebt. Cornell Andrews findet, dass Präsident Trump wegen seines schlechten Corona-Krisenmanagements mitverantwortlich sei. Wählen gehen will er trotzdem nicht. Es wird sich nie etwas ändern, egal wer Präsident ist. Das war doch schon immer so. Es geht nicht um uns, sondern nur um Politik. Sie ändern ein paar Regeln, unterschreiben ein paar Gesetze und so. Aber wer auch immer Präsident ist, es wird nichts für die Minderheiten getan. Die schwarze Bevölkerung in den USA wählt traditionell mehrheitlich die Demokraten. Hier meldet man sich an, um am 3. November wählen zu können. Sherrul Placide will unbedingt eine zweite Amtszeit von Präsident Trump verhindern. Zum ersten Mal seit 23 Jahren wird er dafür an die Urne gehen. Lange hatte er geglaubt, dass er gar nicht wählen dürfe. Man sagte mir, das ginge nicht, weil ich eine Verurteilung in meiner Akte hatte. Aber das war eine irreführende Information, denn ich war nie im Gefängnis. Erst jetzt habe ich herausgefunden, dass ich all die Jahre hätte wählen können und wählen sollen. Die Verbreitung von solchen irreführenden Informationen sei kein Zufall, sondern habe Methode. Davon ist diese Wahlrechtsaktivistin überzeugt. Die Republikanische Partei versuche hier in Louisiana systematisch, die Stimmabgabe zu verhindern. Das richtet sich besonders gegen schwarze Wähler. Viele Wahllokale in schwarzen Nachbarschaften wurden geschlossen. Das Gleiche passiert in Gegenden mit vielen älteren Leuten, die keine Transportmöglichkeiten haben, um zu anderen Wahllokalen zu kommen. Zum Wählen aufgerufen wird in diesem Gottesdienst. Der Wandel wird kommen, singen sie. Der Pianist Sinais Edwards stammt aus einem Problemviertel von New Orleans. Die Musik habe ihn immer davor bewahrt, in Schwierigkeiten zu geraten. Trotzdem werde er behandelt wie ein Krimineller.
Definitely being an African-American male.
Als Afroamerikaner mit Rasterlocken werde ich diskriminiert, zum Beispiel wenn die Polizei mich immer wieder anhält. Ich zeige dann meine Arbeitsnachweise, dass ich viel für die Gemeinde und die Kirche tue, für eine gemeinnützige Organisation arbeite und Kindern kostenlosen Musikunterricht gebe. Um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen, hat der Pastor einen Autokorso organisiert. Mehr als 60 Gemeindemitglieder nehmen teil. Werde ich der Nächste sein, schreibt dieser kleine Junge auf sein Schild und meint damit die Polizeigewalt gegen Schwarze. Hinter der Bilderbuchkulisse von New Orleans werden viele Probleme sichtbar, mit denen die schwarze Bevölkerung überall im Land zu kämpfen hat. Nicht nur in diesen Wochen, vor der Präsidentschaftswahl. Es wird wieder Abend auf der Bourbon Street. Die Musiker geben sich alle Mühe. Doch The Big Easy klingt schwermütig.
Ja, Jan-Philipp Burgert ist in New Orleans im Bundesstaat Louisiana. Die meisten Schwarzen wählen die Demokraten. Ganz so einfach ist es nicht. Warum sollte sich Biden nicht in Sicherheit wiegen?
Also wir zumindest haben bei unseren vielen Gesprächen mit den Menschen hier festgestellt, dass kaum jemand Joe Biden als echten Hoffnungsträger empfindet. Die meisten sehen ihn eher so als das kleinere Übel. Und schon Hillary Clinton ist es ja vor 4 Jahren bei der Präsidentschaftswahl nicht gelungen, die schwarzen Wähler in ausreichender Weise zu begeistern und dann auch tatsächlich zur Stimmabgabe zu bewegen. Auch deshalb hat sie damals knapp gegen Donald Trump verloren. Und der Präsident selbst, der wittert jetzt offenbar die Chance, auch den Demokraten einige Stimmen abzujagen. Er hat sich mit einer Rede in der vergangenen Woche ganz gezielt an die schwarze Bevölkerung gerichtet, hat konkrete Wahlversprechen gemacht und betont, dass während seiner Präsidentschaft die Arbeitslosenquote in der schwarzen Bevölkerung auf den niedrigsten Stand seit 50 Jahren gesunken ist.
Heute Abend wird es ja das erste TV-Duell zwischen Trump und Biden geben. Wie wichtig ist das traditionell in den USA? Wie entscheidend wird dieser Abend sein?
Ja, also einerseits zeigt eine Langzeitstudie der Harvard-Universität, dass die meisten TV-Duelle keinen messbaren Einfluss auf den Wahlausgang hatten. Aber es gibt auch Ausnahmen. Denken wir etwa an das legendäre TV-Duell zwischen John F. Kennedy und Richard Nixon. Nixon, der wirkte damals müde, abgekämpft, er hatte auf Make-up verzichtet. John F. Kennedy hingegen jugendlich frisch, dynamisch, gewann am Ende die Wahl. Und das Duell heute könnte tatsächlich wieder eine größere Bedeutung haben, denn beide Kandidaten konnten ja Corona-bedingt in den vergangenen Wochen und Monaten nicht Massenveranstaltungen in üblicher Weise abhalten. Sie hatten keinen direkten Draht zu den Wählern. Und da hofft man natürlich, heute punkten zu können. Wir rechnen damit, dass Donald Trump, der in den meisten Umfragen ja hinten liegt, sehr angriffslustig auftreten wird. Ihm liegen ja solche Formate als ehemaligem Reality-TV-Star. Joe Biden hingegen hat sich selbst einmal als Fettnäpfchenmaschine bezeichnet und sich in den vergangenen Wochen auch einige Fehltritte und Versprecher geleistet. Und für ihn dürfte heute Abend besonders viel auf dem Spiel stehen.
Danke, Jan-Philipp Burkhardt in New Orleans. Das britische Unterhaus hat am Abend die umstrittenen Änderungen am Brexit-Vertrag mit der EU gebilligt. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jens Riewer.
Das von Premierminister Johnson vorgelegte Binnenmarktgesetz hebelt mehrere Regelungen des Austrittsvertrags aus. Währenddessen finden in Brüssel gerade die vorerst letzten Verhandlungen zu einem Handelsabkommen mit Großbritannien statt, bevor zum Ende dieses Jahres die Übergangsfrist für den Brexit endet. Eine Einigung wird dadurch deutlich schwieriger. Der Bundestag hat heute seine Haushaltsberatungen begonnen. Bundesfinanzminister Scholz verteidigte seine Pläne, im nächsten Jahr mehr als 96 Milliarden Euro zusätzliche Kredite aufzunehmen. Nicht handeln wäre viel teurer als handeln, sagte der SPD-Politiker. Wegen der durch Corona verursachten Wirtschaftskrise muss Scholz mit weiterhin hohen Ausgaben für Konjunkturpakete und Hilfsmaßnahmen rechnen. Die Opposition reagierte mit scharfer Kritik an dem Entwurf und warf die Frage auf, wer diese Rechnung bezahlen solle. Im öffentlichen Personennahverkehr gab es heute vielerorts Warnstreiks. Wie hier in Berlin fuhren in vielen Städten am Morgen keine Busse und Bahnen. Die Gewerkschaft Verdi will einen Rahmentarifvertrag durchsetzen, der künftig für die bundesweit 87.000 Beschäftigten gelten soll. Außerdem fordern sie Gehaltserhöhungen. Die Arbeitgeber verweisen auf leere Kassen. Aus ganz Deutschland haben Mitarbeiter des Automobilzulieferers Continental in Hannover gegen den geplanten Abbau von tausenden Arbeitsplätzen demonstriert. Das Unternehmen spricht von Veränderungen, die 30.000 Stellen weltweit, davon 13.000 in Deutschland, betreffen sollen. Auch die Schließung des Standortes Aachen ist im Gespräch. Die stellvertretende SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzende Mast kritisiert die Verlagerungspläne von Continental als völlig falsches Signal für den Industriestandort Deutschland. Die Verbraucherpreise in Deutschland sind so niedrig wie seit Jahren nicht mehr. Grund dafür seien die gesenkte Mehrwertsteuer und niedrige Energiekosten, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Die Notenbanken kaufen jeden Monat für viele Milliarden Euro Anleihen. Die Finanzmärkte werden stetig mit frischem Geld versorgt. Die Zinsen sind anhaltend tief und die Politik schnürt Rettungspakete. Dennoch gibt es nur eine sehr geringe Inflation. Im aktuellen Monat sanken die Preise sogar, nachdem sie im August stabil geblieben waren. Für den September gibt das Statistische Bundesamt minus 0,2% an. Die Europäische Zentralbank peilt eigentlich eine Inflationsrate von nahe 2% an. Auch die Mehrwertsteuersenkung trägt ihren Teil zu den niedrigen Preisen bei. Viele Ökonomen rechnen auch nicht mit einer steigenden Inflation. Zu hoch sind die Schuldenberge von Staaten, zu groß die Rettungspakete. Erste Anzeichen für eine steigende Inflation wären höhere Löhne, wie sie aktuell Verdi durchzusetzen versucht.
Die Niederländer waren einst eine Nation glorreicher Seefahrer. Bis ins 16. Jahrhundert reicht diese Tradition zurück, die allerdings wegen der Kolonialzeit nicht unumstritten ist. Von all ihren Reisen über die Weltmeere brachten sie auch allerlei Getier und Pflanzen mit, wie zum Beispiel das Quagga, eine erst Ende des 19. Jahrhunderts ausgestorbene Zebraart. Und schenkten sie dem König. Und weil der irgendwann nicht mehr wusste, wohin damit, ließ er vor exakt 200 Jahren das Rijksmuseum für Naturgeschichte bauen. Heute heißt es Naturalis Biodiversity Center und steht in Leiden. Und es zeigt nun für 200 Tage einige seiner größten Schätze, wie zum Beispiel einen echten Dino unter den Sauriern, den T-Rex, Gudrun Engel.
Sie begrüßt die Besucher mit freundlichem Zähnefletschen. 67 Millionen Jahre ist Dinosaurier Trix alt. Eines der wenigen fast vollständigen Skelette eines Tyrannosaurus Rex.
Ein T-Rex, unser eigener T-Rex.
Unser eigener T-Rex, ein prächtiges Tier. Da sind wir ganz stolz drauf. Das ist ja der spannendste und gefährlichste Dino, den es jemals gab auf der Welt. Eine Ikone.
Trix und andere Dinos haben niederländische Wissenschaftler erst 2013 in den USA ausgegraben. Relativ neue Ausstellungsstücke. Alle anderen besitzt das Naturalis schon länger, zeigt sie aber kaum, weil sie zu empfindlich sind. Die fast 200 Jahre alten Darwin-Finken zum Beispiel, uns bekannt aus dem Biologieunterricht.
Sie sehen unbedeutend aus, aber es sind ganz besondere Vögel. Charles Darwin hat sie auf den Galapagos-Inseln entdeckt und durch sie seine Evolutionstheorie entwickelt. Diese Tiere haben unser Wissen über das Leben geprägt.
Für die Sonderausstellung zum Geburtstag wurde für die wertvollen Stücke eine eigene Schatzkammer gebaut, mit schwingungsfreiem Boden und nahezu im Dunkeln. Licht könnte den Objekten schaden.
Wir haben zum Beispiel die älteste Tomate der Welt. Es ist keine große, saftige, leckere Tomate, wie wir sie kennen. Sie ist ganz klein und plattgedrückt, gepresst in einem Buch von 1550, aber in Top-Zustand.
Mittlerweile besitzt das Naturalis 42 Millionen Objekte für die Forschung über die biologische Vielfalt. Es gilt nicht nur, die alten Dinge zu konservieren, sondern vor allem Schlüsse für die Zukunft daraus zu ziehen.
Wir verstehen immer besser den Zusammenhang von Tieren und Pflanzen mit unserem Leben, wie Biodiversität funktioniert und warum sie so wichtig für uns ist. Diese Forschung ist das Wichtigste, was wir hier tun, und das Museum die Plattform, um dies den Menschen zu zeigen.
Die Schau will dafür sensibilisieren, die Artenvielfalt zu pflegen und das Artensterben zu stoppen.
Wir wollen jetzt noch einen Blick aufs Wetter werfen. Carsten Schwanke tut das für uns.
Genau, und damit werfe ich meinen Blick direkt für alle Zuschauerinnen und Zuschauer Richtung Nordatlantik. Denn dort wird unser Wetter für die nächsten Tage und vor allem fürs Wochenende zusammengebraut. Wir sehen hier den Strömungsfilm und hier sehen hier ziemlich große Sturmfelder, die den Westen Europas erreichen. Und am Freitag ist es soweit. Dann bildet sich über Frankreich ein sehr großes Tiefdrucksystem. Und das beeinflusst dann auch Richtung Wochenende unser Wetter. Denn dieses Tiefdrucksystem führt kältere Luft in den Südwesten und saugt wärmere Luft in den Nordosten Deutschlands heran. Und das bedeutet für die Höchsttemperaturen für den Sonnabend oder beziehungsweise Samstag, dass wir im Osten verbreitete Temperaturen von über 20 Grad haben werden, vielleicht 3, 24 Grad. Im Süden und im Südwesten bleibt es aber deutlich kälter, mit stellenweise unter 10 Grad als höchste Temperatur des Tages. Und bis dahin geht es leicht wechselhaft weiter beim Wetter. So auch in der Nacht etwas Nieselregen oder Regen fällt aus diesem Wolkenband. Später kommen noch ein paar Schauer hier im Westen an. Im Nordosten, wo es anfangs klar ist, bildet sich Nebel. Der verschwindet morgen, dann wird es dort sehr sonnig. Genauso übrigens wie auch im äußersten Südwesten Baden-Württembergs. Zwischendrin bleibt es bewölkter und hier im Westen kommen abends nochmal wieder neue Wolken heran. Also es gibt dann ziemlich viele Wolken, nur wenige Wolkenlücken, entsprechend unterschiedlich auch die Temperatur. Temperaturen. Nachts wird es etwas milder in der Nordwesthälfte sein mit 10 bis 13 Grad. Im Osten und im Süden bleibt es etwas kühler. Tja, und tagsüber bleibt es am kühlsten in München und Nürnberg. Maximal 16 Grad werden hier möglich sein. Sonst sind es oft 17 bis 20 Grad in Berlin. In Köln und in Freiburg erleben wir sogar morgen bis zu 21 Grad. Die weiteren Aussichten. Und da merken wir, dass dieses Tief von Frankreich langsam mächtiger wird. Es schickt am Donnerstag in den Westen ersten Regen. Viel weiter kommt er aber nach Osten nicht voran. Deshalb bleibt es im Osten auch sonniger und wärmer. Am Freitag kommt der nächste Regenvorschub. Und der Hauptregen mit der deutlich kühleren Luft für den Süden und für den Westen, der kommt dann erst am Wochenende.
Dankeschön, Carsten. Und das war's von uns. Hier im Ersten geht es weiter mit dem Talk am Dienstag. Das ist heute der Kölner Treff mit Bettina Böttinger. Um 0.20 Uhr meldet sich das Nachtmagazin. Und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.